Zum dritten Kapitel gängen, das Endergebnis, Punkt 7. Nachdem der Prediger festgestellt hat, alles bringt nichts, weder Weisheit noch Ausgelassenheit, weder Lachen noch Freude, Arbeit oder Frauen, letztlich gibt es nicht Erfüllung. Er hat das erkannt und wendet sich jetzt an Gott. Es ist wichtig festzustellen, die Erfüllung findest du weder in der Annahme all dieser Dinge noch in der Ablehnung. Manche Menschen machen den Fehler und sagen, ja, Reichtum macht nicht glücklich, also muss ich arm werden. Aber ich kenne viele Arme, die sind auch nicht glücklich. Armut macht nicht glücklich, genauso wenig wie Reichtum. Weder in der Annahme noch in der Ablehnung liegt die Erfüllung, sondern darin, dass man zu Gott geht mit all den Dingen. Darin liegt die Erfüllung. Es hilft nicht, wenn du da Asket wirst oder Eremit oder so ein Säulenheiliger. Da vor ein paar Jahren auf der Ademekitten habe ich einen getroffen. Das war einer, aber ein totaler. Gell? Das war interessant. Der hat zum Beispiel keine Bergschuhe gehabt, nur Gummisohlen von Reifen und der hat das hier oben zusammengeflickt. Der hat kein Gewand gehabt, nur so Sachen, was er sich selber irgendwie, so Sick, was er sich zusammengenäht hat und so. Da ist er mit den Gummischuhen in den Gletscher, aber ist nicht weit raufgekommen. Aber dann habe ich ihn gefragt, warum er halt so lebt. Gell? Der ernährt sich zum Beispiel von Beich, von Grausfrister und so weiter. Ein bisschen extremer war es. Dann habe ich gefragt, warum er das so tut. Der Lukas war bei mir, mein Bruder, der war ganz begeistert von dem. So was habe ich noch nie gesehen. Er sagt, er war der Gummimensch. Weil er alles... Und dann hat er gesagt, ja, weil diese Menschen sind alles Affen. Dann habe ich gesagt, aber du bist eigentlich auch ein Mensch. Dann habe ich gesagt, ich bin ein fortgeschrittener Affe. Aber so, die Leute gibt es. Nur das bringt auch nicht Erfüllung. Es kommt darauf an, aus der Hand Gottes zu nehmen. Jetzt lesen wir bitte im Kapitel 2 die letzten paar Verse. Vers 24 bis 26. Das Endergebnis all seines Forschens. Und das Endergebnis ist folgendes. Vers 24, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Er sagt hier Folgendes, und zwar drei Dinge. Vers 24 sagt er, der Mensch kann nichts von sich aus tun. Er kann nichts Besseres, steht übrigens in dem Urtext, da steht, er kann nichts tun. Dann sagt er, denn alles kommt aus der Hand Gottes. Und Vers 25 steht, denn wer kann essen und fröhlich sein ohne mich, sagt Gott. Und da haben wir drei Einsichten aus diesen Versen. A, alles kommt von der Hand Gottes. Was uns als Kind Gottes geschieht, kommt alles aus seiner Hand. Übrigens, wichtig ist das Wort alles. Auch Schmerz, Leid, Verlust und Enttäuschung kommen von Gott genauso wie Fröhlichkeit, Glück und Ausgelassenheit. Stellt euch einmal vor, wie oberflächlich würden wir bleiben, wenn unser Leben nur aus Lachen und Spaß bestehen würde. Wir wären die oberflächlichsten Menschen, die es gibt. Wie wertvoll sind oft die schweren Stunden, die uns barmherzig machen. Menschen, die viel mitgemacht haben und in Dankbarkeit durchgegangen sind, sind schöne Menschen. Sie können dich verstehen, wenn du leidest. Der Mensch, der nie leidet, kann andere nicht verstehen. Und so ist es, Römer 8, 28, lesen wir, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge, auch die schweren, dienen dir immer zum Besten. Das erkennt der der Prediger hier. Alles kommt aus der Hand Gottes. Zweitens, Gott will, dass wir klug werden und Freude haben. Gott ist nicht daraus aus, unser Leben mies zu machen. Ich habe früher auch immer so gedacht, Gott steht da oben auf dem Balkon und schaut euch und sagt, was, ihr habt ja gar nicht, hört auf. Das Leben ist ernst. Das ist ein Blödsinn. 1. Timotheus 6, 17, Gott gibt uns alles reichlich zum Genuss. Wir dürfen das Leben und das, was Gott uns gegeben hat, genießen. Das ist das Zweite, was der Prediger sagt. Und das Dritte, das Leben besteht einzig und allein aus Beziehungen. Gott sagt, wer kann essen und fröhlich sein ohne mich? Ihr braucht mich, um wirklich fröhlich sein zu können. Wisst ihr, was ich reiche Menschen ab und zu frage? Du, unsere Gäste, was ich aber so kenne, da sind reiche Leute dabei. Das kennenlernen, denkst du mir, wow, allerhand, was der so hält. Aber wisst ihr, was ich Leute aber frage dann? Frage ich, hast du irgendwem, dem du dafür danken kannst? Und ich habe schon Menschen getroffen, die haben gesagt, nein, nur mir selber. Welch ein trauriges Leben. Wenn du niemand hast, den du Danke sagen kannst, das ist das traurigste Leben, was es gibt. Ein erfülltes Leben hast du erst dann, wenn du zu jemandem hingehen kannst und sagst, danke Gott für die guten Gaben. Danke für deine Liebe. Danke. Dann wird das Leben erst lebenswert. Vorher nicht. Das ist, was der Prediger hier sagt. Übrigens, das Leben besteht nur aus einer Sache und nur aus einer Sache, aus Beziehungen. Beziehung zu Gott und Beziehung untereinander. Das ist Leben. Arbeit ist nicht Leben. Reichtum ist nicht Leben. Gesundheit ist nicht Leben, weil du stirbst nämlich. Leben ist Beziehungen. Beziehung zu Gott, Beziehung zu Menschen. Und wisst ihr was? Da müssen wir, ich besonders, oft einen Schalter umlegen im Denken. Man denkt oft so, ich muss das da und da und da und da und nimmt sich keine Zeit, um Beziehungen zu pflegen. Dann versäumt man das Leben. Interessant, wenn man älter wird, das ist auch ab 40, rufen die Männer wieder alte Freunde an. Viertel Franz war wieder öfter an jetzt. Frere und eben ich auch. Nein, das ist interessant, weil bis 40 ist der Mann so beschäftigt, was aufzubauen, dass er Beziehungen eigentlich fast vergisst. Ab 40 denken sie, ja, zwei Hand habe ich schon erreicht, aber was ist Leben? Das kann doch nicht Leben sein. Wo sind meine Freunde? Und so weiter. Da müssen wir wirklich uns überlegen, was Leben bedeutet. Und so können wir das Kapitel gut zusammenfassen mit den Worten Jesu, das Kapitel 2, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach der Beziehung mit Gott, dann wird euch das andere alles zufallen. Aber zuerst müssen wir auf die Beziehung mit Gott achten. Das ist das Erste. Das ist eigentlich die Botschaft vom Kapitel 2. Jetzt kommen wir zum Kapitel 3. Kapitel 3, da habt ihr den Zettel, Zeit und Ewigkeit. Lesen wir bitte Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Die lesen wir mal durch. Das ist ein Abschnitt, den manche von euch kennen. Das ist so der berühmteste, der bekannteste Abschnitt von dem ganzen Buch. Wird oft zitiert, auch von Nichtchristen, wegen der Poesie dieser Verse. Prediger 3, Vers 1, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären, Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten, Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen, Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit für sich fernhalten vom Umarmen. Zeit fürs Suchen, Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren, Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen, Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, worin er sich abmüht? Da geht es um den Wert der Zeit. Und ich habe da jetzt ein paar Punkte. Erstens, der absolute Wert der Zeit. Wir haben sie nur einmal. Ich lese Ihnen was viel, dauert nur 30 Sekunden, Minuten. Eine Bankgeschichte, die Bank, Reika oder so. Reiba, heißt es jetzt. Stell dir vor, deine Bank stellt dir jeden Tag 86.400 Schilling zur Verfügung. Schilling, da noch. Habe ich schon vor ein paar Jahren geschrieben. Du kannst das Guthaben nicht in den nächsten Tag mitnehmen. Jeden Abend wird das, was du nicht genutzt hast, vom Konto gelöscht und am nächsten Tag sind wieder neue 86.400 Schilling auf deinem Konto. Was würdest du tun? Du würdest jeden Schilling täglich gebrauchen. Jeder von uns hat eine solche Bank. Ihr Name ist Zeit. Jeden Morgen gibt sie dir 86.400 Sekunden. Jeden Abend wird gelöscht, was du nicht sinnvoll gebraucht hast. Du kannst nichts in den nächsten Tag hinübernehmen. Du kannst das Konto auch nicht überziehen. Jeden Tag wird ein neues Konto für dich eröffnet. Jeden Abend wird das Übriggebliebene verbrannt. Wenn du das tägliche Guthaben nicht verbrauchst, ist es dein eigener Verlust. Du kannst nicht zurückgehen und es gibt keinen zweiten Versuch. Du kannst nichts mitnehmen in den nächsten Tag. Du musst in der Gegenwart leben. Investieren dein Guthaben weise. Die Uhr läuft. Das ist die Zeit, die wir jeden Tag haben. Die Zeit ist eine interessante Sache. Erstens, sie wartet auf niemand. Auf dem Reichen und auf dem Armen auch nicht. Sie ist neutral, sie bevorzugt niemand. Die Zeit steht niemals still, die geht immer die Zeit. Steht nie still, kannst es nie aufhalten. Wir müssen uns der Zeit unterordnen, wir haben keine Wahl. Wir können uns von der Zeit treiben lassen oder wir können sie nützen. Du kannst mit der Zeit tun, was du willst, aber nur einmal. Das ist das Absolute an der Zeit. Und ich habe dazu geschrieben, wir haben auch in dieser Zeit, in diesem Leben, wir haben dieses Leben nur einmal, um uns für Christus zu entscheiden. Dieses Leben hast du nur einmal, es gibt kein zweites. Hebräer 9, Vers 27 lesen wir, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, nicht zweimal oder dreimal. Einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es gibt nur ein Leben. 2. Korinther 6, 2 sagt der Paulus, siehe, jetzt ist die rechte Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt. Weil morgen kann es vielleicht nicht mehr geben. Und ich habe da was dazu geschrieben auf dem Ding, lesen wir das durch, das Phänomen von Zeit. Wenn die Zeit reden könnte, würde sie so sagen. Ich heiße Zeit. Ich bin nicht immer da gewesen und ich werde auch nicht immer da sein. Übrigens, Zeit hört auf. Zeit ist Materie. Das können dir Mathematiker beweisen. Zeit ist nicht absolut, sie hört auf. Zeit ist auch relativ, sie ist nicht immer gleich. Zeit ändert sich. Das ist eine ganz interessante Einsicht. Aber heute bin ich dabei, das Leben zu messen. Die Menschen warten auf mich, unterwerfen sich mir, sie fürchten mich, aber niemand außer Gott kann mich aufhalten. Er hat mich in der Hand und er sagt, ich gehe zu Ende. Die meisten Menschen glauben, dass ich immer da bin, aber das stimmt nicht. Wenn ich aufhöre, ist die Ewigkeit da. Dann wird es zu spät sein. Zu spät für Buße. Zu spät, um mit Gott durch Jesus Christus ins Reine zu kommen. Zu spät für den Glauben. Es gibt dann nur ein ewig in Frieden und Freude oder in Schrecken und Vorwürfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Was du in der Ewigkeit bist, entscheidest du heute. Heute bin ich da und bewege mich fort. Eines Tages wird es nicht mehr so sein. Dann hast du mich nicht mehr. Wenn ich einmal nicht mehr bin, gibt es auch keine Gelegenheit mehr, für dich eine Entscheidung über deine Ewigkeit zu treffen. Zeit ist sehr absolut in ihrem Wert. Das Zweite, was wir dazu geschrieben haben, wir haben diese Zeit, dieses Leben als Christen nur einmal, um für Christus zu leben. Darum ist es wichtig, darüber nachzudenken, warum tue ich, was ich tue? Kolosser Kapitel 4, Vers 5 sagt der Apostel Paulus, kauft die gelegene Zeit aus. Verschwendet eure Zeit nicht. Kauft sie aus. Das ist der absolute Wert. Übrigens, es gibt viele Sprichwörter über Zeit. Man sagt halt, die Zeit heilt alle Wunden. Kennen wir. Man sagt, Zeit ist Geld. Das hören wir öfter. Dann man sagt, ich habe alle Zeit der Welt. Meistens hört man, ich habe keine Zeit, ich bin im Stress. Nur nebenbei, wisst ihr übrigens, dass Stress ein modernes Wort ist? Es gibt es ja seit 1937, der Austro-Kanadier hat den Ausdruck erfunden. Der Mensch vor 100 Jahren hat ja nicht weniger gearbeitet wie wir heute. Aber wir heute haben einen Stress. Und manche haben einen Stress und da fragt man sich, wieso? Weil manche haben einen Stress und haben gar nicht so viel zu tun. Und manche haben einen Stress und haben eigentlich nicht sehr was Wichtiges zu tun. Es gibt einen sogenannten Freizeitstress. Bei unseren Leuten, die müssen auf die Planet 10-mal auf und runter und nachher sind sie fertig. Dann denke ich mir, eigentlich bist du auf Urlaub, oder? Ja, aber ich muss. Freizeitstress. Ein Verhaltensforscher hat einmal Folgendes gesagt und das hat mir gut gefallen. Er hat gesagt, der Grund, warum der Mensch heute Stress empfindet, hat damit zu tun, weil er die Ewigkeit verloren hat. Seht, über tausende Jahre hat der Mensch an den Himmel geglaubt. Sie wussten in ihrem Arbeiten, das Schönste kommt noch. In den 60er und 70er Jahren haben wir den Himmel wegerklärt. Dumm, ist für Kinder. Himmel und Ewigkeit haben wir weggeworfen. Das ist alles Blödsinn, das gibt es nicht. Aber jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen jetzt alles, was wir tun wollen, in die paar Jahre einpressen. Und das erzeugt Stress. Wir haben die Ewigkeit verloren und darum empfinden wir Stress. Es gibt einen anderen Grund. In unserer westlichen Welt ist ja alles perfektioniert. Ihr wisst es genau, wenn man in ein Geschäft fährt und da muss man schon anstehen, 5 Minuten, nachher denkt man sich schon, jetzt ist was schiefgelaufen. Das darf nicht sein, ich habe nicht Zeit. Weil in unserer westlichen Welt, wo wir wohnen, ist alles durchorganisiert und wenn eine Sache nicht funktioniert, dann bin ich angefressen. Weißt du, was interessant ist? Wenn's noch, ich bin ab und zu nach Rio de Janeiro geflogen, wo wir so eine Arbeit mit Straußenkindern unterstützen. Wenn du da in den Slum bist, da erwartest du, dass überhaupt nichts funktioniert. Wenn kein Bus kommt, wenn kein Geschäft offen hat, wenn die Nerven da holt, das ist völlig normal, das erwartest. Und wenn 20% funktionieren, dann bist du ganz begeistert. Bei uns erwartest du, dass 100% funktioniert. Und wenn nur 95% funktioniert, dann bist du angefressen. Das ist der Grund, warum der moderne Mensch Stress empfindet. Wenn man Gott ausklammert, die Ewigkeit ausklammert, dann ist die Zeit dein größter Gegner. Die Zeit arbeitet immer gegen dich. Du wirst jeden Tag älter, schwächer, hässlicher, runzliger und langsamer. Das ist es so, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und es wird nicht besser, es wird nur letzter. Gell? Aber wenn ich jetzt anfange, Gott in mein Leben einzubeziehen. Wenn ich sage, diese Zeit ist nur die Vorbereitung für die Ewigkeit, dann kann ich so sagen wie der Paulus, 2. Korinther 4, 16, der Paulus hat gesagt, mein äußerer Mensch vergeht. Ja, das sieht jeder. Aber der innere Mensch wird erneuert Tag für Tag. Der innere Mensch, der lebt. Und der innere Mensch lebt für ewig. Und der David hat so schön gesagt im Psalm, meine Zeit, das haben wir ein Lied davon, steht in deinen Händen. Ich brauche keinen Stress haben. Meine Zeit steht in deinen Händen, Gott. Ich bin geborgen in dir für jetzt und für ewig. Und weißt du, was ein englischer Soziologe gesagt hat? Darum haben die Christen, die an Gott glauben, keinen Stress. Der Mensch hat noch nie einen Christen getroffen, habe ich mir gedacht. Aber seine Schlussfolgerung ist richtig. Wenn der Christ richtig leben würde, bräuchte er keinen Stress haben. Das Blöde ist, dass wir es andauernd vergessen. Darum haben wir trotzdem Stress. Aber wir müssen uns daran erinnern. Meine Zeit steht in deinen Händen. Dann das Zweite ist der relative Wert der Zeit. Sie vergeht. Alles, was du und ich tun, hat eine bestimmte Zeit, mehr nicht. Zeit ist Gott sei Dank nicht ewig und wir dürfen der Zeit keinen größeren Wert geben, als sie hat. Sie vergeht. Sie hat keinen Ewigkeitswert. Ein weiser Mensch bist du dann, wenn du dem Zeitlichen und dem Ewigen den ihm zustehenden Wert gibst. Zeit vergeht und hat darum weniger Wert. Ewigkeit besteht für immer, darum hat sie mehr Wert. Bei unserem Hauseingang, beim Waldschlüssel, haben wir 2. Korinther 5, 1 draufgeschrieben, wo steht, dieses Haus, damit ist der Körper gemeint, aber ich habe es aufs Haus bezogen, dieses Haus vergeht, aber Gott baut uns ein Haus im Himmel, das für ewig besteht. Unsere Buden, die brechen auch. Aber Gott hat ein Haus, das für ewig besteht. Und Jesus hat gesagt im Johannes Kapitel 14, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Er bereitet eine Wohnung für uns vor. Ein Tor, ein Dummkopf bin ich dann, wenn ich das Zeitliche so ernst nehme, als sei es ewig. Und wenn ich Ewigkeit so wenig ernst nehme, als sei sie belanglos. Dann bist du ein Tor, sagt die Bibel. Man muss der Zeit und der Ewigkeit den richtigen Wert geben. Dann ist man weise. Psalm 49 steht im Vers 11, die Toren glauben, dass ihre Häuser für ewig bestehen. Das glaubt nur der Dummkopf. Die vergehen. Lukas 12 haben wir die Geschichte vom törichten Bauer. Er sagt, oh, jetzt habe ich so eine große Ernte, was tue ich jetzt? Ich baue mir noch ein paar Scheunen, da mache ich die Scheunen alle voll und dann genieße ich den Rest des Lebens. Und weißt du, was Jesus sagt? Du Dummkopf, du Tor, noch heute Nacht werde ich dein Leben von dir fordern. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Das ist die Botschaft. Und das Dritte dann, jede Begebenheit hat ihre zugewiesene Zeit. Und ich muss sagen, diese Verse haben mich schon oft getröstet. Geht's bitte zum Vers 2. Prediger, lesen wir Vers 1 und Vers 2. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde, für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Und wisst ihr, was interessant ist? Für das meiste kennen wir überhaupt nichts dafür. Das haben wir nicht unter Kontrolle. Die Zeit ist uns gegeben. Vers 2. Es gibt eine Zeit fürs Gebären. Hast du ausgesucht, wann du geboren wirst? Nein. Das ist dir gegeben, diese Zeit. Und es gibt eine Zeit zum Sterben. Keiner von uns hat einen Einfluss darauf, wann er stirbt. Aber, erinnert euch, wir haben einen Einfluss darauf, wie wir leben. Du hast keine Ahnung, wie du stirbst und wann du stirbst. Aber du hast einen Einfluss darauf, wie du lebst. Und das ist das Entscheidende. Vers 2. Es gibt eine Zeit fürs Pflanzen und eine Zeit fürs Ausreißen vom Gepflanzten. Das bestimmt man auch nicht selber, das bestimmt die Saison. Heute sind die Blumen gekommen wieder daheim. Ja, nicht so erfreut, aber sie schon. Jedes Jahr das Gleiche, kommt alle am gleichen Tag. Balkonblumen einsetzen, im Herbst schmeißt man es weg. Alle das Gleiche, haben wir letzte Woche besprochen. Vers 3. Es gibt eine Zeit fürs Töten, es gibt eine Zeit fürs Heilen. Es gibt eine Zeit fürs Abbrechen, es gibt eine Zeit fürs Bauen. Gott hat für alles die rechte Zeit. Vers 4. Es gibt eine Zeit fürs Weinen und es gibt eine Zeit fürs Lachen. Oft im Sommer haben wir unsere Upward-Bound-Programme. Übrigens möchte ich auch sagen, den Sommer machen wir das erste Mal Upward-Bound. Das heißt, da sind wir klettern und auf die Hütten schlaufen und Canyoning und Raften. Und all das nehmen wir für Teenager. Das war vielleicht auch was für unsere Kinder. So zwischen 13 und 16 Jahren machen wir das heuer, das erste Mal. Für die Kinder in dem Alter. Eine Woche, das dauert 6 Tage. Von Sonntag an geht bis Samstag. Wir machen so gute Erfahrungen mit dem, weil wir miteinander unterwegs sind. 24 Stunden ist man beieinander. Man zeigt die Natur, man erlebt den Menschen und man öffnet das Wort. Alles von Gott. Und so verstehen sie oft, was es bedeutet, Christ zu sein. Und in Upward Bound, da ist oft so, wo man mit den Erwachsenen, da machen wir oft lange Touren, 8 Stunden, und darum sind wir unterwegs. Und dann ist es kalt, schneit es oben, nass sind es, mir sind es, der Buckel saugt dort weh und total fertig und so weiter. Und dann zittert sie es her. Und nachher, wenn es so richtig kalt ist und Wind, nachher tue ich so jetzt zusammen. Und nachher sage ich ja oft, es gibt eine Zeit zum Weinen. Es gibt eine Zeit zum Traurigsein. Es geht momentan überhaupt nicht schief. Die meisten Fänge sind momentan angefressen, das weiß ich. Aber auch für das gibt es ja Zeit. Und dann, wenn wir in der Hütte sind, alles sind wieder schön trocken, Kaffee trinkt man, man fühlt sich wieder wohl, es gibt ja Zeit zum Lachen. Und oft, wenn er kalt ist, dann sage ich, ich denke kalt. Dann sagen sie, ja, du Trottel. Nachher sage ich, wisst ihr was, es gibt eine Zeit fürs Kaltsein. Ich verspreche euch, es kommt wieder eine Zeit, wo es warm ist. Aber wisst ihr was, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das ist nicht so blöd. Es ist so wichtig zu erkennen, es gibt für alles eine Zeit. Und wenn ich erkenne, jetzt ist einmal eine Zeit, wo es kalt ist, ja, dann ist es halt einmal kalt. Danke Gott, jetzt ist es einmal kalt. Es kommt sicher wieder eine Zeit, wo man warm ist. Wo man lernt, die Zeiten anzunehmen und nicht allweil davon zu laufen, ist ein unheimlich großer Gewinn. Ich muss es in meinem Leben, jeder von uns muss es lernen. Ich habe, wenn wir gestritten sind so daheim, weil sie wieder mal schlecht aufgelegt ist oder so, dann denke ich mir, ja, für das gibt es auch eine Zeit. Es ist eine Zeit, wo man mal nicht miteinander redet. Und ich muss mir jetzt nicht einen Überstress machen. Es kommt wieder die Zeit, wo man redet. Oder wo man Misserfolg hat. Es gibt eine Zeit für Misserfolg. Und man kann das zulassen. Es kommt wieder eine Zeit, wo man Erfolg hat. Wo man gesundheitlich angeschlagen ist. Ein Mensch, weil ich es nicht früh habe, ich da Antibiotika geholt. Taugt man nicht so richtig. Aber einer im Auto, wenn man denkt, ja, es ist halt einmal eine Zeit, wo man ein bisschen krank ist. Es kommt wieder die Zeit, wo man gesünder ist. Die Zeiten anzunehmen, ist unheimlich wichtig fürs Leben. Und das sagt der Prediger. Es gibt eine Zeit zum Weinen und es gibt eine Zeit zu lachen. Und wenn du weinst, dann wein ruhig. Läuft überhaupt nichts falsch. Du bist völlig normal. Denn es gibt eine Zeit dafür. Es gibt auch wieder eine Zeit zum Lachen. Dann sagt er, es gibt eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit zum Klagen, es gibt eine Zeit fürs Tanzen. Es gibt eine Zeit zum Klagen. Und wenn du klagst, brauchst du nicht rauslaufen, du bist völlig normal. Es gibt nämlich eine Zeit dafür. Das ist die Botschaft vom Prediger. Und es gibt uns eine, ich nenne es, eine göttliche Gelassenheit fürs Leben. Es gibt Zeiten für gewisse Dinge. Und dann sagt im Vers 5, es gibt eine Zeit für Steine werfen und eine Zeit für Steine sammeln. Das ist angeblich ein jüdischer Ausdruck, der beschreibt, dass es eine Zeit gibt, wo man Freunde verliert. Und dann gibt es eine Zeit, wo man Freunde gewinnt. Ich habe beides erlebt. Und man darf beides zulassen. Es gibt Zeiten, da verlierst du Freunde. Es gibt Zeiten, da gewinnst du Freunde. Dann steht, es gibt eine Zeit, im Vers 5, zum Umarmen. Und es gibt eine Zeit, sich fernzuhalten vom Umarmen. Auch das gibt's. Man soll ihn immer umarmen. Die Zeit ist nicht immer da. Ich behandle auch nicht jeden Menschen gleich. Ich behandle meine Frau anders wie meine Mitarbeiter, wie die Studenten. Ich behandle fremde Kinder anders wie meine eigenen Kinder. Jetzt kannst du sagen, das ist rassistisch. Ich kann ein leichtes Gegenteil beweisen. Wenn ich Sekretärin jeden Tag so begrüße meine Frau, habe ich ein Problem. Man behandelt nicht alle Menschen gleich. Es gibt einen Unterschied. Einmal umarmt man und einmal umarmt man nicht. Und beides hat seine Zeit. Dann geht es weiter, es ist Zeit zum Schweigen, Zeit zum Reden. Im Vers 7, es gibt eine Zeit für Zerreißen, Zeit für Zusammennähen, es gibt eine Zeit für Schweigen und eine Zeit fürs Reden. Wisst ihr was, es war so gut, wenn, ich wünsche mir das für mich, wenn ich die Zeit erkenne, jetzt ist die Zeit zum Reden und jetzt ist Zeit, dass du einmal Start bist. Viele Menschen reden, wenn sie längst schon still sein sollten. Noch schlimmer, viele Menschen schweigen, wo sie eigentlich schon längst reden sollten. Wisst ihr, was Weisheit ist? Geht's zu Kapitel 8, Vers 5, Prediger 8, Vers 5. Prediger 8, Vers 5, wer das Gebot hält, weiß um keine böse Sache. Und das Herz eines Weisen kennt die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Weise bist du dann, wenn du die Zeit erkennst, wie man sich verhält. Dann der letzte Zettel. Verse 11 bis 15. Das sind für mich, muss ich sagen, so einer der Höhepunkte dieses Briefes. Verse oft zitiert. Der Herbert Raffald hat den Vers 1 in deinem Buch eingeschrieben. Vers 11. Alles hat er, Gott, schön gemacht zu seiner Zeit. Der Vers steht 3. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen, und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Was da ist, war längst. Und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Entschwundene wieder hervor. Im Vers 11 lesen wir, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Vorher haben wir gerade gelesen, jedes Ding hat seine Zeit. Das stimmt. Aber Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Alle Dinge von Vers 1 bis 8 sind nicht ewig, sie sind nur zeitlich begrenzt. Und suche nie den Lebenssinn in zeitlich begrenzten Dingen. Du findest ihn nicht, weißt du warum? Weil Gott die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard war Christ, hat gesagt, das ist ein interessanter Vers, hat er gesagt, was die Zeit nötig hat, lässt sich in einem Wort sagen. Ewigkeit. Was die Zeit nötig hat, ist Ewigkeit. Darum, weil Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, kann nichts anderes als ewige Werte dein Herz jemals erfüllen. Zeitliches kann dich nicht erfüllen, weil wir auf Ewigkeit ausgelegt sind. Und darum sind alle Versuche, die Erfüllung des Lebens hier zu finden, zum Scheitern verurteilt. Es muss scheitern, weil wir auf Ewigkeit gebaut sind. Wir sind gebaut, um in Beziehung zu leben mit Gott und dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und erst wenn dieser ewige Gott in dein Herz kommt, das Ewigkeit hat, erst dann erlebst du Frieden. Kanzelfriedensgruß, jeden Sonntag in der evangelischen Kirche. Philipper Kapitel 3. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Nur der Friede Gottes kommt durch den ewigen Gott. Sonst nie. Den Frieden kannst du sonst nirgends finden. Du kannst in dieser Welt viel Spaß finden, viel Freude, viel Gaudi, aber keinen Frieden. Den gibt es nur beim ewigen Gott. Unser Herz ist auf ewig ausgelegt. Der Augustin hat es so schön gesagt, dieses berühmtes Wort vom Augustin, Kirchenvater: Denn auf dich hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Herr, in dir. Und ich glaube, viele in diesem Raum können dieses Zeugnis geben, die wir sagen, ich habe mein Leben lang gesucht, aber erst als ich Christus gefunden habe, den ewigen Gott, habe ich Ruhe gefunden. Vorher nicht. Nicht, dass das Leben jetzt perfekt ist, ohne Probleme, im Gegenteil. Aber die Ruhe, der Friede ist da, der vorher nicht da war. Manche Theologen sagen, diese Ewigkeit in unserem Herzen ist das gottgegebene Vakuum in unserem Leib. Da ist ein Vakuum in unserem Herzen und wir versuchen ein ganzes Leben, dieses Vakuum zu füllen. Ein Mann, den ich oft zitiere, Dr. Viktor Frankl, der hat gesagt, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Der beste Beweis, dass es einen Sinn im Leben gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach einem Sinn fragt. Und ich würde hinzufügen, er hat es nicht getan, er war kein Christ. Ich würde hinzufügen, der beste Beweis, dass es einen ewigen Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach einem Gott fragt. Wisst ihr, was interessant ist? Du kannst in der ganzen Welt herumfahren. Nach Nepal, nach Indien, nach Australien, nach Afrika, nach Südamerika, nach Alaska. Du wirst Gegenden finden, da gibt es keine Schulen. Du wirst Gegenden finden, da gibt es keine Krankenhäuser. Da gibt es keine Banken und keine Geschäfte. Aber weißt du, was du überall findest? Anbetungsstätten, wo Menschen Gott anbeten. Es gibt keinen Bereich auf dieser Welt, wo es keine Anbetungsstätte gibt. Der Mensch ist auf Gott ausgelegt. Er sucht den ewigen Gott, egal wo er geboren ist, weil Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das ist ein wunderbarer Vers, unterstreicht euch den. Den gebrauche ich sehr oft, wenn ich mit Menschen rede, die noch nicht an Jesus glauben, aber ihn suchen. Das ist der Grund. Dann, der Mensch kann nicht ergründen, was Gott getan hat. Im Vers 11, lesen wir an. Er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat vom Anfang bis zum Ende. Der Mensch, der Wissenschaftler, kann Ewigkeit nicht ergründen, weil er nur das Zeitliche hat. Wenn zum Beispiel ein Wissenschaftler behauptet, es gibt keinen Gott, ist eine völlig unsinnige Aussage. Weil er kann von diesem Bereich keine Aussage machen. Das ist wie, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, bei dem, was in Genesis da waren, wie die Russen das erste Mal mit der Sputnik ins Weltall geflogen sind. Dann sind sie zurückgekommen und gesagt, jetzt wissen wir es, es gibt keinen Gott, wir waren im Weltraum, wir haben ihn nicht gesehen. Natürlich Blödsinn sowas. Weil die Bibel sagt, niemand hat Gott je gesehen. Du kannst Gott nie mit den Augen sehen. Das Gleiche, wie wenn du versuchst, die Temperatur mit dem Feuchtigkeitsmesser zu messen. Das ist das falsche Instrument. Du kannst nicht die Augen verwenden, um Gott zu sehen. Darum kann kein Wissenschaftler sagen, es gibt keinen Gott. Das ist eine unsinnige Behauptung, weil das ein Bereich ist, der einem nicht zugänglich ist. Das ist immer so mit den Halbwahrheiten. Er hat einmal gesagt, mit den Halbwahrheiten ist ein Problem, speziell wenn du dich an der falschen Hälfte festhältst. Es ist auch so, es ist uns nicht zugänglich, wisst ihr warum? Weil es eine Beziehung ist. Es hat mich auch beschäftigt, zum Beispiel in technischen Errungenschaften, in der Technik, in der Medizin, da können wir auf dem Wissen unserer Väter bauen. Unsere Väter haben was entdeckt und wir bauen weiter und unsere Kinder bauen weiter. Wisst ihr, wo man das nicht tun kann? Bei Beziehungen. Nur weil du eine gute Ehe lebst, heißt das längst nicht, dass deine Kinder eine gute Ehe leben. Das müssen sie selbst lernen. Und jeder beginnt bei Null. Es gibt keine Generation, die aufbauen könnte in Beziehungen. Jeder beginnt bei Null. Eine Beziehung kann ich nur vorleben, aber du kannst nicht auf meiner Beziehung bauen. Eine Freundschaft kann ich dir nur vorleben, aber eine Freundschaft kann ich nicht vererben. Mein bester Freund wird nicht automatisch der beste Freund für meinen Buben. Ich kann es nicht vererben. Ich kann es nicht weitergeben. Und wisst ihr was? Christsein bedeutet eine Beziehung zu Gott. Darum kannst du sie nicht weitergeben. Jeder Mensch beginnt bei Null, was seine Beziehung zu Gott anbelangt. Es ist nämlich eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Man kann es nur vorleben und davon erzählen, mehr nicht. C. Zufriedenheit ist eine Gabe Gottes. Lesen wir Vers 12 und 13. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu erfreuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Was da längst ist, was da ist, war längst, was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Entschwundene wieder. Zufriedenheit ist eine Gabe Gottes. Wisst ihr, was mich überrascht? Nicht überrascht, aber es ist ja so. Zwei Menschen erleben genau dasselbe. Der eine hat eine Riesenfreude und der andere schaut zu uns rein. Wenn unsere drei Kinder, da fahren wir zum Beispiel alle drei ins Kino. Einer freut sich oder zwei und der dritte huckt zu uns rein, so ein Blödsinn. Mit denen genau das Gleiche. Der eine hat eine Freude, der andere nicht. Zwei Menschen sind völlig gesund. Der andere steht in der Früh auf und sagt, danke Gott für das Geschenk meiner Gesundheit. Und der andere steht auf, ist ja klar. Interessant. Beide Menschen erleben genau das Gleiche und jeder reagiert völlig anders. Zwei Menschen sehen die Sonne aufgehen. Der eine sagt, ist das nicht wunderschön? Und der andere sagt, der depperte Glutmuggel. Hab ich auch schon gehört. Zwei essen eine Mahlzeit. Der eine kann so richtig genießen und der andere zu wenig gesalzen wieder. Keine Ahnung, Familien, wo das eher dauernd sagt. Passt alle bei irgendwas nicht. Der andere nimmt es dankbar, der andere kann sich über alles beklagen. Und wisst, was ich daraus lerne? Ob ein Mensch sein Leben genießt oder nicht, hat nichts mit den Umständen zu tun, sondern mit mir. Nämlich, ob ich Gott dankbar bin. Es ist ein Geschenk. Wisst ihr, was da gestanden ist? Vers 13. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Wenn Gott es dir schenkt und du kannst darum bitten, dann kannst du das Leben genießen. Sonst ist das Leben für viele eine Plage. Und dann das Letzte noch in dem Abschnitt D. Gott ist unwandelbar. Vers 14 und 15. Was gewesen ist, ist schon längst, was ist schon längst gewesen und so weiter. Da lernen wir einfach vier Dinge, ich habe es aufgeschrieben. Gott ist und bleibt dasselbe, er ist permanent. Gott kann nichts lernen, er kennt das Ende vom Anfang. Gott ist beständig und absolut verlässlich. Und Gott ist der Einzige, der es verdient, angebetet, gefürchtet und geliebt zu werden. Das lernen wir aus diesen zwei Versen. Und dann zum Punkt 3, dann haben wir es bald, weil ich weiß, es ist ganz schön hart, gell? Und es ist halt, aber bauen wir halt wieder zu, passt eh nicht, weil es so warm wird, gell? Bauen wir wieder zu. Kapitel 3, Vers 16 bis 21, lesen wir den. Kapitel 3, 16. Ferner sah ich unter der Sonne, an einem Ort des Rechts, dort war die Ungerechtigkeit. Und an dem Ort der Gerechtigkeit, dort war die Ungerechtigkeit. Ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Ungerechten richten, denn es gibt eine Zeit für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, der Menschenkinder wegen ist es so, dass Gott sie prüft. Und damit sie sehen, dass sie nichts anderes als Vieh sind. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs, sie haben ja ein und dasselbe Geschick. Es ist dies, wie diese sterben, so stirbt jenes, und einen Odem haben sie alle. Und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist Nichtigkeit. So weit, so gut. Kommen wir nun zurück. Vers 16 und 17. Vers 16, da wirft er was auf, das ihn echt beschäftigt. Ich sah unter der Sonne, an dem Ort des Rechts, dort war Ungerechtigkeit, und an dem Ort der Gerechtigkeit, dort war die Ungerechtigkeit. Wisst ihr was, wenn man in der Welt immer dumm schaut, das ist, was einen zur Verzweiflung bringt, dass es so viel Ungerechtigkeit gibt. Die Politiker, die sich eigentlich kümmern sollen um unser Land, die bereichern sie nur selber. Die Richter, die eigentlich Recht sprechen sollen, sind bestechlich. Die Rechtsanwälte, die eigentlich das vortragen sollen, was ist, sagen nur das, um zu gewinnen. Und wenn sie 10-mal im Unrecht sind. Am Ort des Rechts, dort geschieht Unrecht. Und wisst ihr, was er aber dann sagt? Im Vers 17, ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Ungerechten richten. Denn es gibt eine Zeit dort für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Haben wir eine Geschichte gelesen, die ist so gegangen. Eine alte Geschichte erzählt, wie ein Bauer Gott herausfordern wollte und noch dazu seine religiösen Nachbarn ein bisschen ärgern wollte, indem er immer am Sonntag arbeitete. Gibt es bei uns ganz schön viel was zu ärgern, gell? Aber bei uns ist es halt ein bisschen anders. Im Gastgewerbe meine ich, gell? Es hilft nicht. Aber der Bauer, die Geschichte geht so. Diesen Sommer hatte er seine beste Ernte und er schrieb einen Brief an den lokalen Zeitungsverlag, das war der Einstaller bei uns oder was, dass das Einhalten der Sonntagsruhe völliger Unsinn ist. Er schrieb, ich habe diesen Sommer ein Experiment gemacht mit einem meiner Felder. Ich habe es an einem Sonntag gepflügt, habe die Saat an einem Sonntag ausgestreut und habe die Ernte an einem Sonntag geerntet. Und ich sage euch, ich hatte die beste Ernte von allen Bauern der Gegend. Und der Zeitungsherausgeber, der den Artikel gedruckt hat, hat unten eine kleine Bemerkung dazu gemacht, Gott macht seine Abrechnung nicht im Oktober. Und seht ihr, das ist ein bisschen die Botschaft hier. Er sagt, ja, das Leben ist nicht gerecht. Aber Gott macht seine Abrechnung nicht hier und nicht unbedingt jetzt. Wisst ihr, wenn es kein letztes Gericht gibt, dann kann man über die Ungerechtigkeit dieser Welt tatsächlich zynisch, zornig und bitter werden. Aber wisst ihr, warum ich glaube, dass Gott Ungerechtigkeit zulässt? Gerade für uns Christen. Und das ist eigentlich ganz was Wichtiges. In Vers 18, ich sprach in meinem Herzen, der Menschenkinder wegen ist es so, dass Gott sie prüft und damit sie sehen, dass sie nichts anderes als Vieh sind. Wisst ihr was? Wenn Menschen über die Ungerechtigkeit dauernd nur schimpfen, weißt du, was du dich da entlarvst? Als elender Sünder. Der Biertrinker am Biertisch, da geht's auf, und die Hausfrau im Geschäft. Die Gelehrten am runden Tisch und die Idioten vor der Glotze. Der tüchtige Unternehmer oder der Lebenskünstler. Jeder, der andauernd schimpft über Ungerechtigkeit, entlarvt, dass er elender Sünder ist. Wisst ihr, was ein äußeres Zeichen sein sollte für Christen, für Menschen, die Gott fürchten? Sie müssen nicht dauernd drüber schimpfen, über die Ungerechtigkeit. Weil ein Christ weiß, dass Gott letztlich jedem vor Gericht bringt. Psalm 94, Vers 15 steht, zur Gerechtigkeit wird das Gericht wiederkommen. Und schlagt es jetzt nur auf, das ist die letzte Stelle, was wir aufschlagen, 1. Mose 45, 1. Mose Kapitel 45, das ist die Geschichte, wo der Josef von seinen 10 Brüdern nach Ägypten verkauft wird. Kennt ihr die Geschichte? Sie hauen den zuerst in den Brunnen rein, der ist zum Glück trocken, sie sind nicht angesoffen. Dann haben sie ihn wieder aufgetan und dann sind sie vorbeigegangen mit Kamele und haben sie gedacht, denen verkaufen wir es. Und dann ist er verkauft worden in Ägypten am Sklavenmarkt. 17 Jahre lang war er Sklave dann. Im Gefängnis gewesen, alles möglich. Ungerechtigkeit nach Ungerechtigkeit hat der Josef erlebt. Und wisst ihr, was der Josef sagt? Nachdem seine Brüder 17 Jahre später zu ihm gekommen sind, weil sie daheim nichts zu essen gehabt haben, da war eine Hungersnot, dann sind sie nach Ägypten gegangen und haben um Essen gebettelt. Und da ist der Josef, war die rechte Hand vom Pharao. Und der Josef sitzt da und sieht seine 10 Brüder und weißt du, was er zu ihnen sagt? Das hat mich sehr beeindruckt. 1. Mose 45, Vers 4. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Er hat es nicht vergessen. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für die große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Wisst ihr, was der Josef gelernt hat? Mein Leben ist in Gottes Hand. Und er hat gesagt, meine Brüder, ihr habt es mir verkauft. Aber ich möchte euch was wissen lassen. Gott hat mir hergesandt. Die Brüder haben keine Gebetsgemeinschaft gehabt. Lieber Vater, sollen wir unseren Bruder verkaufen oder nicht? Deren Absicht war total böse. Total böse. Und trotzdem hat Josef gesagt, Gott hat mich hergesandt. Er hat nicht geschimpft. Er hat nicht geklagt. Und wisst ihr, was Jesus uns gesagt hat? Matthäus 5. Liebet eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Und wenn euch jemand auf die linke Backe schlägt, reicht ihm die rechte. Jesus sagt, ihr werdet ungerecht behandelt werden. Aber wisst ihr was? Es gibt ein letztes Gericht. Und Menschen, die andauernd über Ungerechtigkeit schimpfen, entlarven sich selbst als Sünder. Im 1. Korinther 6, 7 sagt Paulus sogar, er sagt, ihr Christen, ihr geht miteinander vor Gericht. Er sagt, ist ja Wahnsinn. Warum lasst ihr euch nicht viel lieber Unrecht tun? Die Botschaft vom Neuen Testament. Und wisst ihr was? Das geht mir zu hoch. Ich persönlich schaffe es nicht, meine Feinde zu lieben. Ich persönlich schaffe es nicht, das Unrecht einfach hinzunehmen. Dafür brauche ich Jesus. Und wenn ein Mensch erkennt, dass er es nicht schafft, dann läuft er zu Jesus und sagt, Herr Jesus, jetzt weiß ich, wozu ich dich brauche. Sei du mein Leben. Und er kann es, auch in und durch dein Leben. Das ist die Botschaft. Und dann noch ein letztes, dann sind wir fertig. Der Vergleich zwischen Mensch und Tier, weil das klingt ein bisschen fremd, das müssen wir noch ganz kurz lesen, dann haben wir es geschafft. Nur damit es dann daheim nicht wundert, was da steht. Vers 19, denn das Geschick des Menschenkind und das Geschick des Viehs, sie haben ja ein und dasselbe Geschick, ist dies. Wie diese sterben, so stirbt jenes, und einen Oden haben sie alle. Einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist Nichtigkeit. Alles geht an einem Ort, alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Wer kennt den Odem der Menschenkinder, ob er nach oben steigt, oder den Odem des Viehs, ob er nach unten zur Erde hinabfährt? Was er da sagt, ist Folgendes. Er sagt ganz einfach, Mensch und Vieh atmen dieselbe Luft. Einer hat so nett geschrieben, alle haben denselben Schnauf. Wir atmen dieselbe Luft. Mensch und Vieh hat Knochen, Haut, Kreislauf, Nervensystem, ein Hirn und eine Seele. Und beide werden wieder zu Staub. Also äußerlich betrachtet unterscheidet sich der Mensch nicht vom Vieh. Was den Menschen zum Menschen macht, ist die einmalige Bestimmung, Gott zu erkennen, Gott zu lieben, Gott zu dienen und mit Gott zu leben. Das hat nur der Mensch. Das macht den Menschen zum Menschen. Und das kann nur Gott uns den Unterschied zeigen. Und darum, wenn du nicht an Gott glaubst, dann musst du an die Evolutionstheorie glauben. Dass eben dein Urgroßvater war halt irgendein Affe oder was. Es ist so. Es ist tatsächlich so. Wenn du das glauben willst, dann sind deine Vorfahren heute auf die Bäume angerupft und so weiter. Du hast keine Alternative. Nur wenn du Gott einbeziehst, wirst du ein Wesen, das geliebt ist, das gewollt ist, das was einen Sinn hat und das was ein Ziel hat. Sonst bist du nicht mehr als Vieh, sagt der Prediger. Rein unter der Sonne ist kein Unterschied zwischen Mensch und Tier. Erst wenn du Gott einbeziehst, kommt der Unterschied heraus, sonst nicht. Und dann das Schlussergebnis ist der letzte Vers, Vers 22. Und ich sah, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freut an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Denn wer wird ihn dahin bringen, hineinzusehen in das, was nach ihm sein wird? Unser Teil ist, das zu erkennen, was wir hier sehen und uns daran zu erfreuen. Wer zeigt uns, was danach kommt? Nur einer. Der Sohn Gottes, Jesus Christus. Er zeigt uns, was danach kommt. Und darum sagt Jesus mit dem Vers, schließen wir, seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Jesus sagt, ich weiß, was danach kommt. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen und Jesus ist so realistisch, das gefällt mir so, er sagt, jeder Tag hat übel genug. Sorg dir nicht um morgen. Heute ist genug. Es gibt 2 Wochentage, um die du dich nicht sorgen sollst. Gestern und morgen. Wenn wir das zu Herzen nehmen, dann leih mal leben, was eigentlich recht gelassen und entspannt sein kann. Und nicht so einen Stress haben muss. Ich bete nur, lieber Vater, hab Dank jetzt für den Abend. Hab Dank für dein Reden, hab Dank für dein Wort. Danke für den Prediger, für die Weisheiten, die wir darin entdecken. Und wir erkennen, es ist so aktuell. Es ist so wahr. Wir finden uns darin. Ich finde mich darin, Herr. Aber danke, Herr, dass diese Sinnlosigkeit nicht das Letzte ist. sondern dass es einen Gott gibt, der in dieses Erdenleben hineingekommen ist, um uns Leben und Sinn zu geben. Nur du, Gott, kannst schenken, dass wir dieses Leben genießen in Dankbarkeit und für ewig mit dir vereint sind und bleiben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Segne uns in deinem Namen. Amen. Gut, dann möchte ich noch einen netten Abend wünschen. Kommt's gut nach.